Der Predigttext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 17, Verse 1 bis 14. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes Männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Fake News, wem kann man glauben? Worauf kann man sich verlassen? Die letzten 15 Monate haben uns ein Problem noch bewusster gemacht, denke ich, das vorher aber schon genauso da war. Also solange der Inhalt von Nachrichten mich nicht direkt betrifft, da lässt sich diese Ungewissheit, denke ich, ganz gut aushalten. Ob ein Präsident nun bestimmte Dinge gesagt und getan hat oder auch nicht. Ob ein Abgeordneter sich an bestimmten Deals bereichert hat oder auch nicht. Das treibt uns nicht bis ins Letzte um. Deswegen hat keiner von uns wahrscheinlich eine schlaflose Nacht. Aber ob ein Virus etwa für mich gefährlich ist oder nicht. Ob Kinder ihre Großeltern besuchen dürfen oder nicht. Ob das Tragen einer Maske meine Gesundheit schützt oder letztlich sogar eher schadet. Ob der Besuch eines Gottesdienstes gar noch mit Gesang gefährlich sein kann oder nicht, das wollte man schon genauer wissen. Aber auf wen kannst du dich verlassen und wo sind die Fake News? Welcher Nachrichtensender sagt dir die Wahrheit? Bist du bei den Öffentlich-Rechtlichen besser aufgehoben oder vielleicht bei einigen unabhängigen Seiten im Internet? Und dann gibt es Leute, die bezeichnen sich selbst als Faktenchecker. Aber man fragt sich sofort natürlich, wer bezahlt die Faktenchecker und wer checkt die Faktenchecker und verfolgen sie möglicherweise auch eigene Interessen? Wer kontrolliert die Kontrolleure? Wem kannst du wirklich glauben? In den nächsten Tagen werden Patienten in Arztpraxen in Württemberg, Baden-Württemberg, darauf warten, zum Doktor vorgeladen zu werden. Und währenddessen werden viele auf ein Plakat schauen, das die Standesvertretung der Ärzte in Baden-Württemberg flächendeckend an die Praxen verschickt hat, jetzt vor wenigen Tagen. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württembergs in Kooperation mit der AOK Baden-Württembergs und dem Gesundheitsministerium Baden-Württembergs. Also geballte medizinische Kompetenz, möchte man meinen. Dieses Plakat wirbt für Impfungen. Und welche zurzeit besonders favorisiert sind, kann sich der Betrachter dann selber denken. Aber das ist noch nicht das Entscheidende. Wenn man genauer hinschaut, dann findet sich auf diesem Plakat noch einiges weitere. Es sind dort einige weitere Thesen vermerkt, die eigentlich gar nichts mit der Impfung zu tun haben. Da steht zum Beispiel, die Erde ist keine Scheibe. Nun, das wussten wir auch so schon, dafür brauchen wir die Kassenärztliche Vereinigung nicht unbedingt. Dann steht da als nächstes, wir waren auf dem Mond. Also natürlich nicht die Kassenärztliche Vereinigung, aber die Menschheit meinen die wohl. Auch das war uns, bevor wir dieses Plakat sahen, nicht ganz unbekannt. Dann aber die nächste These, die Evolution ist Fakt. Spätestens hier stutzt der Betrachter und man fragt sich, was bitteschön hat Evolution mit der Erdkugel und der Mondlandung zu tun? Und außerdem ist diese Aussage, die Evolution ist Fakt, völlig unwissenschaftlich, weil es sich um eine Entstehungstheorie handelt, über einen weit zurückliegenden Vorgang. Da kann man also rein wissenschaftstheoretisch gar nicht einfach von Fakten reden. Aber es geht noch weiter, dann steht hier, Klimawandel existiert. Und man sieht ein Bild mit einem Eisbären, dessen Scholle ihm gewissermaßen unter dem Gesäß wegschmilzt. Und dann erst kommt der Satz, Impfungen wirken. Und jetzt dämmert es dem Betrachter, und so wird es wahrscheinlich einigen Baden-Württembergern dann in den kommenden Wochen in den Praxen gehen, was dieses Plakat, von dem einige hoffen, dass es möglichst in vielen Praxen hängen wird, uns lehren soll. Dieses Plakat soll uns lehren, pass auf, wenn du die Wirkung unserer Impfung in Frage stellst, und klar, hier ist nicht die Röteln- oder Masernimpfung gemeint, pass auf, und wenn du dann gar noch die Weltentstehung durch Evolution in Frage stellst, obwohl man sich ja fragt, was das nun unmittelbar miteinander zu tun haben wird, und wenn du eine bestimmte Bewertung der Klimasituation nicht teilst, dann bist du genauso blöd und genauso unbelehrbar und dann bist du genauso jenseits aller Diskussionswürdigkeit wie jene Leute, die behaupten, es habe keine Mondlandung gegeben und die Erde sei eine Scheibe. Verstehen Sie? Die Botschaft dieses Propagandaplakates lässt sich verkürzt so zusammenfassen. Wer es wagt, unsere Impfung zu problematisieren und wer es dann sogar noch wagt, die Evolutionslehre in Frage zu stellen, der hat das intellektuelle Niveau eines Flachländers oder gar das gefährliche Potenzial eines Verschwörungstheoretikers. Mit freundlichen Grüßen, nein, nicht von BioNTech, nicht von AstraZeneca, nicht von der Antonio Amadeo Stiftung, sondern mit freundlichen Grüßen des Gesundheitsministeriums, der AOK und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württembergs. Deutschland im Sommer 2021. Wir sagen herzliche Grüße ins Kernland des Pietismus nach Baden-Württemberg. Was ist da passiert? Was ist da los? Verstehen Sie, wenn man nicht mal mehr der AOK oder der Kassenärztlichen Vereinigung vorbehaltlos glauben kann und wenn man in dieser Weise mit Propaganda beworfen wird, wem soll man dann noch vertrauen im öffentlichen Raum? Worauf kann man sich verlassen? Aber kein Mensch kann den totalen Skeptizismus leben. Sie könnte ich sagen, ich glaube gar nichts mehr. So können Sie nicht leben, das funktioniert nicht. Man müsste einen festen Ausgangspunkt haben. Man müsste eine Basis haben, von der man weiß, darauf kann ich mich hundertprozentig verlassen. Hier werfe ich meinen Anker aus. Hier werde ich niemals hinters Licht geführt. Hier werde ich nicht manipuliert, hier werde ich nicht benutzt, hier werde ich nicht mit Propaganda bedroht und hier werde ich nicht gekauft. Hier kann ich mich fallen lassen in ein Netz, das nicht reißt. Und wenn man diesen Standort hätte, dann ließen sich von dort aus Schritt für Schritt alle anderen Bereiche nach und nach klären. Und dann ließe sich von dort aus sogar manche Unsicherheit ertragen. Unser Predigttext heute Morgen handelt von einem solchen Standort. Und er handelt natürlich von jenem Abraham, den wir in den letzten Wochen ganz gut kennenlernen konnten und der an einer sensiblen Stelle seiner Biografie total verunsichert war und zwischendurch ins Schleudern kam. Dabei hat er viel riskiert. Er hat in der Mitte seiner Jahre die alte Heimat aufgegeben, dort in Ur, in Chaldäa, und dann die zweite Heimat in Haran und war dann mit Sack und Pack in unbekanntes Land gezogen nach Kanaan, hatte dabei die Verantwortung getragen für einen ganzen Clan und nicht nur für sich selbst. Und was ihn dabei getragen und gehalten und motiviert hatte, war ein großes Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. Und wenn Sie diese Predigtreihe seit längerem verfolgen, dann kennen Sie dieses Versprechen langsam auswendig. 1. Mose 12, hier aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Das war das große Versprechen. Was Abraham jedoch nicht hatte, war ein fester Zeitplan. Und dadurch kam er zwischenzeitlich ins Wanken. Und manchmal fragt er sich, geht das noch auf? Und dann hatten wir zuletzt diese heikle Situation gesehen vor einer Woche, wie seine Frau Sarah irgendwann alle Hoffnung dahinfahren ließ und sagte, jetzt versuch es bitte schön mit deiner Magd. Ich gebe dir meine Magd, das war damals ein durchaus übliches Verfahren. Und dann bekommst du eben mit ihr das Kind, das ich dir nicht mehr schenken kann. Und vielleicht wird Gottes Verheißung auf diese Weise noch umgesetzt werden können. Und dieser Ismael wird geboren, aber es ist nicht Gottes Plan so. Und dann scheint Abrahams Leben irgendwie festgefahren. 13 Jahre lang hört man nichts mehr von ihm. Und diese 13 Jahre sind die Zeit zwischen Kapitel 16 und Kapitel 17. Für uns war das jetzt nur eine Woche zwischen Kapitel 16 und Kapitel 17. Für Abraham waren es 13 Jahre. Und wir können das so genau sagen, weil Kapitel 16 endet mit der Aussage, und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Und Kapitel 17 beginnt dann 13 Jahre später. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach, ich bin der allmächtige Gott. 13 Jahre. Wir wissen nicht, was passiert ist in dieser Zeit. Aber wir wissen, dass Gott treu an seinem Versprechen festhält. Und wir wissen, dass Gott treu an Abraham festhält und ihn eben nicht fallen lässt. Und heute kommen wir an eine ganz entscheidende Stelle. Heute gibt Gott dem Abraham eine zusätzliche Sicherheit. Eine zusätzliche Sicherheit, die er für die kommenden Herausforderungen offensichtlich braucht. Eine Vergewisserung, einen Halt. Und darum lautet das Thema unserer Predigt heute, versprochen ist versprochen. Das ist die große Überschrift, die Sie über diesen Text setzen können. Versprochen ist versprochen. Das ist ja auch ein wichtiges Motto in der Kindererziehung. Da müssen die Kinder wissen, versprochen ist versprochen. Papa, du hast versprochen. Und deswegen haben wir uns bemüht, zwischen Absichtserklärungen und Versprechungen zu unterscheiden. Wenn man eine Sache als eine Möglichkeit darstellen wollte und sich noch nicht festlegen konnte, sagen, das ist eine Absichtserklärung. Aber es ist noch kein Versprechen, aber ein Versprechen ist ein Versprechen und darauf kann man sich auch berufen. Versprochen ist versprochen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit Versprechungen gemacht haben. Vielleicht sind Sie auch enttäuscht worden von gebrochenen Versprechungen. Die Bibel beschreibt dieses Versprechen jedenfalls mit einem Wort, das sich durch diesen Text hindurchzieht, wie Perlen an einer Schnur. Und dieses Wort heißt Bund. Bund. Das kommt 12-mal vor, B-U-N-D. Gott schließt mit Abraham einen persönlichen Bund, den er mehrfach meinen Bund nennt. Ein ganz charakteristisches Wort im Hebräischen. Berit. Verpflichtung kann man das übersetzen. Berit, eine Selbstverpflichtung. Eine Zusage, die Gott macht, einseitig, unkonditional, keine Gegenleistung. Gott sagt, das steht so. Versprochen ist versprochen. Das ist mein Bund. Denken wir etwa, wie Gott dem David versprochen hatte, dein Thron wird Bestand haben. Etwa 2. Samuel 23, Vers 5. Und David wusste dann, so ist mein Haus fest bei Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. Versprochen ist versprochen. So war es Noah versprochen worden, solange die Erde steht, wird nicht mehr aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, das Zeichen des Regenbogens. Versprochen ist versprochen. Und so macht es Gott hier mit seiner Selbstverpflichtung, die er Abraham gegenüber abgibt. Und deswegen bekräftigt Gott das extra in Vers 4 nochmal als eine Tatsache, wenn er sagt, ich habe meinen Bund mit dir. Ich habe den. Die Einhaltung hat ihre Garantie allein darin, dass Gott zu seinem Wort steht. Es ist kein Vertrag auf Augenhöhe, den Gott zwischen sich und Abraham schließt. Und trotzdem wird Abraham als Person an diesem Bund beteiligt, verantwortlich beteiligt. Also Gott schließt diesen Bund zunächst mit einem Mann. Und Gott macht von Anfang an klar bei Abraham, das wird über dich hinausreichen. Es wird über dich hinaus eine ewige Gültigkeit haben. Hier ist öfter davon die Rede, dass das ein ewiger Bund ist. Und liebe Zuhörer, was für uns diese Sache besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass Gott den Bund für uns offen gehalten hat. Dass wir, wie wir hier heute Morgen sitzen, diesen Bund betreten können, das ist nicht beschränkt auf Israel. Das macht die Sache für uns so spannend. Und darum bekommt Abraham in dieser Szene mit 99 Jahren einen neuen Namen. Er wird genannt jetzt Vater vieler Völker. Bis dahin hieß er Abraham, das heißt, mein Vater ist hoch erhaben. Und von jetzt an wird er heißen Abraham, Vater vieler Völker. Und überlegen Sie, 2000 Jahre später wird Paulus dann den Christen in Rom schreiben, unter denen sich viele Heiden befanden, Abraham ist unser Vater. Unser Vater. Und genauso können wir das unterschreiben. Abraham ist unser Vater. Und in dem Zusammenhang wird auch Paulus dann diesen Vers 5 zitieren aus unserem Predigttext heute. Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Also hier kommen wir rein. Und das macht die Lektüre für uns so spannend. Und wir können heute Morgen nicht sämtliche Verse dieses Kapitels ausführlich erklären. Das würde uns total überfordern. Aber wir müssen die Dinge klar bekommen, die für uns wichtig sind. Und das ist einmal die Frage, wie funktioniert dieser Bund eigentlich, den Gott mit Abraham schließt? Und das ist zum anderen die Frage, wie kommen wir ca. 4000 Jahre später noch in diesen Bund mit rein? Diese beiden Fragen sind für uns wichtig. Und deswegen konzentrieren wir uns heute Morgen auf die Verse 1 bis 14. Und den zweiten Teil nehmen wir dann nach der Sommerpause nochmal wieder mit auf. Also, einige Beobachtungen jetzt dazu. Erstens. Das Erste, was wir hier sehen, ist die Zuwendung des Bundesstifters. Damit fängt alles an. Und dazu lesen wir nochmal die Verse 1 bis 3 aus unserem Kapitel 17. Erstens also die Zuwendung des Bundesstifters. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Da steht im Hebräischen El Shaddai. Wandle vor mir und sei fromm. Man kann das auch übersetzen, wandle vor mir und sei völlig, sei ganz. Und dann weiter, Vers 2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir. Alles beginnt mit der Zuwendung des Bundesstifters. Die Initiative geht hundertprozentig von Gott aus. Es ist nicht so, dass Abraham sich erinnert und sagt, na, war da nicht irgendwas mit Gott? Ich müsste mal wieder nachdenken. Sondern Gott greift in einer ganz bestimmten Stunde, in einem ganz bestimmten Jahr, als Abraham 99 ist, wieder massiv in dessen Leben ein. Und wie persönlich Gott die Sache nimmt, das sehen wir daran, dass er sich in dieser Stunde noch einmal mit einem weiteren Namen zu erkennen gibt. Das wird in vielen Bibeln übersetzt, ich bin der allmächtige Gott. Das steht wörtlich, ich bin der El Shaddai. Und El Shaddai ist eine Wesensbezeichnung, die nämlich bedeutet der Vollgenügende. El Shaddai, der Allesvermögende. El Shaddai markiert Gottes Allmacht. Das ist interessant, was da im Hebräischen mitschwingt. Helmut Frey beschreibt es so. El Shaddai, der Name, bricht unvermittelt aus dem Dunkel. Im Klang liegt Allmacht und Stärke. Der Schleuderer, das klingt eigentlich aus dem Ursinn des Wortes, der Schleuderer, Sturm, Gewitter und Vulkan sind von seiner Art. wie der Ausbruch des Vulkans ist sein Hervortreten. Niemand hemmt es, wie die Treffkraft des Blitzes. Wo er hinzielt, entrinnt nichts. Zitat Ende. Ich hoffe, Sie verstehen diese Wucht, diese Macht, die aus diesem Namen deutlich wird. Diese totale Durchsetzungskraft. Sollte man Gottes Handeln mit einem einzigen Adjektiv beschreiben, dann wäre es das Wort genug. Genug. Es ist genug, was Gott auf die Waage bringt. Es ist immer genug, was er tut. Es ist immer genug, was er kann. Er hat diese Macht. Das ist El Shaddai. Aber dieser Gott, dessen ich die Welt erzittern lässt, sagt zu Abraham zugleich, du. Er würdigt Abraham dieser persönlichen Anrede und er fordert ihn auf, bewusst in Gottes Gegenwart zu leben, bewusst in einer persönlichen Verbindung mit Gott zu leben. Wenn wir hier am Ende von Vers 1 stehen, dass Gott sagt, wandle vor mir. Du sollst leben vor mir in meinem Angesicht. Überlegen Sie mal, die Reformatoren haben von dem Coram Deo gesprochen. Wir Menschen existieren vor Gott. In seinem Angesicht. Du sollst vor mir leben. Und Sie sehen, aus dieser Zuwendung des Höheren folgt jetzt eine echte Gemeinsamkeit und eine echte Gegenseitigkeit. Nicht auf Augenhöhe, aber trotzdem echte Gegenseitigkeit, die El Shaddai zwischen sich und dem Angesprochenen herstellt. Das sehen wir in Vers 2. Hier ist jedes Wort wichtig. Gott sagt, ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen. Gott sagt ich und Gott sagt du. Gott sagt mir und Gott sagt dir. Und er setzt ein Zwischen dieses mir und dir. Ich will zwischen mir und dir diesen Bund schließen. Gott definiert ein echtes Verhältnis, wenn auch nicht auf gleicher Augenhöhe. Das ist vergleichbar mit dem Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Das ist auch nicht auf gleicher Augenhöhe. Die Eltern müssen den Kindern sagen, was die Kinder dürfen, was die Kinder nicht dürfen. Die Eltern tragen die Verantwortung für die Kinder. Das ist kein Verhältnis auf Augenhöhe, aber es ist ein echtes Verhältnis. Es ist ein lebendiges Verhältnis. Es ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Und so ist das auch zwischen El Shaddai und Abraham. Aber die Last trägt ausdrücklich Gott. Versprochen ist versprochen. Deswegen seine einseitige Selbstverpflichtung. Es ist mein Bund mit dir. Ich bin der El Shaddai. Und das ist die Basis für alles Weitere. Diese einseitige, proaktive Zuwendung Gottes, mit der Gott dieses Bundesverhältnis zwischen sich und Abraham zunächst begründet. Versprochen ist versprochen. Die Tatsache, dass wir Gottesdienst feiern dürfen hier heute Morgen, hat ihren Ausgangspunkt darin, dass Gott uns eingeladen hat. Die Tatsache, dass wir später das Abendmahl miteinander feiern können, hat ihre Grundlage darin, dass Gott uns dazu einlädt und dass er uns dazu ruft. Versprochen ist versprochen. Johann Andreas Rothe hat das im 18. Jahrhundert mit diesen Worten gedichtet. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme, des der sich zu dem Sünder neigt. Es sind die offenen Liebesarme, des der sich zu dem Sünder neigt. Zuwendung ist das Erste. Und dann geht Gott den nächsten Schritt. Und er tut das, indem er den Inhalt des Versprechens präzisiert. Wir fragen jetzt nämlich weiter, wozu lädt Gott den Abraham ein? Worin genau besteht das Verhältnis zwischen ihm und den Menschen, die zu diesem Bund gehören? Und wir kommen also zweitens zur Zusage des Bundes. Erstens die Zuwendung des Bundesstifters, zweitens die Zusage des Bundes. Und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Stelle dieses Textes. Und wir lesen das nochmal von Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich habe meinen Bund mit dir. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen. Und auch Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz. Und ich will ihr Gott sein. Die Zusage. Einige Aspekte betreffen nur Abraham, aber das Entscheidende geht weit über ihn hinaus. Zunächst mal bekräftigt Gott das Versprechen dieser unmittelbaren leiblichen Nachkommen. Also ich will dir diesen Samen geben. Das sehen wir in Vers 2, wo Gott sagt, ich will dich über alle Maßen mehren. Das sehen wir am Anfang von Vers 6, ich will dich sehr fruchtbar machen. Und das steht in Vers 7 auch nochmal, du wirst Nachkommen haben von Geschlecht zu Geschlecht. Und es wird übrigens ausdrücklich gesagt in Vers 19, dass diese Nachkommen ihren Ursprung in Sarah haben werden. Vers 19, nur mal vorweggegriffen, da sprach Gott, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, also nicht nur Hagar. Sarah, den sollst du Isaak nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten. Und im Übrigen wird Sarah auch einen neuen Namen bekommen in dieser Situation. Bis dahin hieß sie Sarai und jetzt heißt sie Sarah. Die Sprachwissenschaftler haben viel herumgerätselt. Sarai wäre so viel wie meine Fürstin. Das geht nochmal als Kosename durch. Haben Sie vielleicht zu Ihrer Frau auch schon mal gesagt, meine Fürstin? Wäre meine Anregung. Und von jetzt an wird Sarah aber die Fürstin heißen. Denn von jetzt an ist das nicht nur ein Kosename, sondern es gilt jetzt, sie wird die Stammmutter auch weiterer gewissermaßen Stämme und Könige sein. Also, das bekräftigt Gott. Dann bestätigt er die Landverheißung nochmal in Vers 8, die wir schon kennen. Ich will dir das Land nach dir geben, in dem du jetzt noch ein Fremdling bist. Dann bestätigt Abraham und bekräftigt Gott das dem Abraham nochmal. Es werden aus deiner Familie, Verse 4 bis 6, weitere Völker hervorgehen, weitere Könige hervorgehen. Das ist erstaunlich. Also mehr als nur eine Volksgruppe gewissermaßen. Und das können Sie sich dann schon nachlesen, ab 1. Mose 36, aus dieser Nachkommenschaft Esaus, da kommen ganz viele Fürsten hervor, Genesis 36, aber denken Sie auch an die Könige Israels, zum Beispiel David. David ist einer der Könige, der aus der Zeugung durch Abraham und Sarah hervorgeht. All das wird geschehen. Aber die entscheidende Zusage geht noch darüber hinaus. Und die entscheidende Zusage kommt in Vers 7. Und die entscheidende Zusage betont Gott dadurch, dass er dort das Wort ewig noch einmal benutzt. Und er sagt, ich will aufrichten meinen Bund, Vers 7, zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Das ist das Entscheidende. Das ist der Kern der Zusage. Gott sagt, ich will dein Gott sein. Das ist die entscheidende Verhältnisbestimmung zwischen dir und mir. Ich will dein Gott sein. Johannes Busch hat in einer Predigt über diesen Text das wunderbar herausgearbeitet. Er sagt dort, ich zitiere, dieser Bund hat einen erstaunlich schlichten Inhalt. Der Vertrag hat nur einen Paragraphen. Aber in diesem einen Abkommen ist alles gesagt. Und dann zitiert er diesen Vers, dass es ein ewiger Bund sei, also dass ich dein Gott sei. Und dann formuliert Johannes Busch die Konsequenzen. Er sagt, damit sind wir ein für alle Mal aus dem Schuld- und Todeszusammenhang herausgerissen. Da wird an einer Stelle wieder geheilt, was der Satan an Chaos und Durcheinander in der Welt angebracht hat. Da, wo dieser Bund wirksam wird, ist nochmal ein Stück Paradies auf Erden. Es kann alles noch einmal gut werden, weil der barmherzige Gott arme, verwirrte Sünder mit ihrem gesamten Leben in seine Nähe und in seine Gegenwart stellt. Zitat Ende. Ich will dein Gott sein. Das und nicht weniger ist die Zusage dieses Bundes. Das heißt, du gehörst zu mir. Du lebst vor mir. Und was das bedeutet, sieht man noch klarer, wenn man sich die Alternative, also das Gegenstück vor Augen führt. Was ist denn bitteschön mit den Menschen, die außerhalb dieses Bundes stehen? Die nicht dazugehören, denen Gott nicht sagt, ich will dein Gott sein. Leben die nicht auch unter Gottes Augen? Ja, natürlich. Aber Gott steht zu ihnen in einer völlig anderen Beziehung. Gott ist ihr Schöpfer. Aber Gott ist ihr Schöpfer, den sie ignorieren. Gott ist ihr Schöpfer, dessen Güte sie mit Füßen treten. Gott ist ihr Schöpfer, dem sie alles verdanken und dem sie trotzdem mit ihrer Verachtung, ob bewusst oder unbewusst, verhöhnen. Und dessen heiliger Zorn darum über ihrem Leben waltet, stand jetzt. Verstehen Sie, das ist eine gefährliche Situation, zu leben und nicht in diesem Bund geschützt zu sein. Das ist die Alternative. Und darum, das müssen wir verstehen, darum ist die Versetzung in diesen Bund wie die Aufnahme in einen übernatürlichen Schutzraum, wenn Sie so wollen. Wie die Einbürgerung in ein neues Staatsgebiet, in dem jetzt Freiheit herrschen und Sicherheit. Das ist damit gemeint. In der vergangenen Woche haben wir hoffentlich den 17. Juni gefeiert. War bis vor einigen Jahren Tag der Deutschen Einheit. Erinnerte an den Aufstand vieler, vieler Menschen in der DDR gegen die dortige Diktatur und das Unrecht. Warum jetzt sage ich das? Weil viele Flüchtlinge etwa aus der DDR genau dieses erlebt haben, was es bedeutet, in einen Schutzraum zu kommen. Diese unvorstellbare Erleichterung, wenn sie merkten, nachdem sie die Sperranlagen irgendwie durchbrochen hatten, ohne von den Minen zerfetzt zu werden, oder nachdem sie mit dem Heißluftballon irgendwo zwischen den Bäumen doch einigermaßen sicher gelandet waren, oder wenn sie im Kofferraum eines Fluchthelfers über die Grenze gekommen waren und nicht entdeckt worden waren und dann plötzlich auf dem Boden der Bundesrepublik standen und sagen, ich bin da, ich bin in einem Schutzraum angekommen und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Jetzt bin ich in Sicherheit, jetzt droht mir nicht mehr das Zuchthaus in Bautzen. Jetzt drohen mir nicht mehr die Verhöre durch die Stasi. Jetzt kann ich frei durchatmen. Und ich muss nicht mehr befürchten, dass sie mir die Kinder wegnehmen und in ein FDJ-Zwangserziehungsheim einsperren. Jetzt bin ich frei. Und das und noch viel mehr bedeutet es, in den Schutzbereich dieses Bundes reinzukommen. Verstehen Sie? Diese Erleichterung. Ich darf jetzt vor Gott leben und dieser Gott ist nicht mehr nur mein Schöpfer, sondern er ist mein Vater. Das ist die zentrale Aussage. Gott sagt, du stehst jetzt unter meinem persönlichen Schutz und zwar auf ewig. Und dann weitet Gott den Blick über die Einzelperson hinaus. Und er sagt dem Abraham in Vers 7, es soll ein ewiger Bund sein, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Und Vers 8 wird es nochmal wiederholt. Ich will es auch ihnen zum Besitz geben und ich will auch ihr Gott sein. Nicht nur deiner, sondern auch der. In diesen Schutzbereich, Abraham, will ich auch deine Kinder mit reinnehmen. Wenn ein deutsches Ehepaar Kinder bekommt, dann bekommen die auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann sind auch die Kinder Bundesbürger. Und so sagt es Gott hier, auch eure Kinder gehören in diesen Bund hinein. Auch eure Kinder. Und jetzt müssen wir genau verstehen, was das bedeutet und was es nicht bedeutet. Jesaja 44, Vers 3, da sagt Gott, ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Und das Prinzip gilt nicht nur für die erste Nachfolgegeneration Abrahams, sondern es gilt bis in das Neue Testament hinein. Denken Sie an die Pfingstpredigt von Petrus, als die Menschen aufgewühlt sind, weil sie plötzlich begreifen, ich stehe vor einem heiligen Gott, ich brauche Schutz. Und da steht, es ging ihnen durchs Herz und sie sagen, was sollen wir tun? Und Petrus sagt dann, Apostelgeschichte 2,38, tut Buße, also kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden. Also die Taufe als ein Zeichen dafür, dass Gott dem, der glaubt, Sünde vergibt. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann fährt er fort, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Euch und euren Kindern. Und in 1. Korinther 7, Vers 14 sagt Paulus, in einer ganz konkreten Lebenssituation, zwei Heiden hatten geheiratet und dann war einer von beiden Christ geworden. Und Paulus sagt, wenn jetzt einer von euch beiden Christ geworden ist, dann sind auch eure Kinder heilig. Das steht in 1. Korinther 7, Vers 14. Eure Kinder sind heilig, sagt Paulus. Das heißt, eure Kinder sind ausgesondert. Das meint ihr eigentlich heilig. Eure Kinder leben im Schutzraum dieses Bundes. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Frage ist jetzt, wie weit gilt das? Und was dürfen wir für unsere Kinder hoffen? Damit kommen wir zu einem dritten Punkt, zu einem dritten Baustein, der zu diesem Bund gehört. Erstens die Zuwendung des Bundesstifters. El Shaddai sagt, ich will dein Gott sein. Dann zweitens die Zusage des Bundes. Ich bin dein Gott, du darfst vor mir leben in meinem Schutzbereich und deine Kinder. Und jetzt kommt drittens das Zeichen des Bundes. Und das müssen wir gut zu erklären versuchen. Das Zeichen des Bundes ab Vers 9. Ab Vers 9. Und Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach mir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn es 8 Tage ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Das gleich noch alles, was an Gesinde im Haus geboren und was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Das ist also das Dritte, das Zeichen des Bundes. Dieses Zeichen soll an allen männlichen Mitgliedern des Volkes vollzogen werden. An dem 99-jährigen Abraham, genauso wie an dem 13-jährigen Ismael und an all den Söhnen, die nachwachsen, am 8. Tag ihres Lebens. Die Beschneidung der Vorhaut als ein Zeichen. Warum? Das hat keine magische oder automatische Wirkung, so nach dem Motto einer religiösen Schluckimpfung. Sondern dieses Zeichen ist ein Symbol. Dieses Zeichen vermittelt eine Botschaft. Und es ist zunächst mal ein Symbol für Reinigung, für Reinheit. Du brauchst Vergebung der Schuld. Gott will dein Leben rein machen vor ihm. So, und mit diesem Zeichen der Reinigung markiert Gott sein Volk. Unterscheidet er sein Volk von den Heiden. Und darum wurden jene, die sich weigerten, auch ausgeschlossen aus dem Volk. Also wer sagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Da heißt es hier im Vers 14, wenn ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Weil er sagt, Gott, ich will dieses Zeichen, ist es für mich egal, was du forderst. Aber was sagt das Zeichen? Das Zeichen sagt zum einen, mein Volk soll rein sein vor Gott. Mein Volk soll leben aus der Vergebung der Sünden. Und die Jungs empfangen das Zeichen stellvertretend für alle, also auch für die Mädchen mit gewissermaßen. Und es sagt noch etwas. Es sagt, diese Reinheit, dass ein Mensch Vergebung seiner Sünden hat, die hat kein Mensch von Geburt an. Und deshalb muss er beschnitten werden. Wir werden geboren als Sünder. Und deshalb müssen wir beschnitten werden. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, den müssen Sie ganz genau sich klar machen. Die körperliche Beschneidung ist ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Nämlich die Beschneidung des Herzens. Die Reinigung, die Beschneidung des menschlichen Herzens. Und so lesen wir das dann einige Zeit später im 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 6, wo Gott das ganz deutlich sagt. Der Herr, dein Gott, 5. Mose 30, Vers 6, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, damit du am Leben bleibst. Also die äußere Beschneidung ist ein Zeichen für den inneren Vorgang der Beschneidung des Herzens, der Vergebung der Sünden. Und bei Jeremia 4, Vers 4 lesen Sie es ganz ähnlich. Und das heißt nun, jedes Mal, wenn dieses äußere Zeichen an einem Menschen vollzogen wurde, an einem Erwachsenen wie Abraham oder an einem Säugling wie seinen Kindern, dann war das wie eine sichtbare Predigt. Helmut Frey nennt diese Beschneidung deshalb auch Verbum visibile. Das haben die Reformatoren über das Abendmahl gesagt und über die Taufe. Ein Verbum visibile, ein sichtbares Wort. Eine sichtbare Predigt. Und die Predigt der Beschneidung war folgende. Wir Menschen, wir kommen als Sünder in diese Welt. Aber Gott will uns reinigen. Gott will uns retten. Gott will mit uns eine persönliche Beziehung aufbauen. Und dafür ist es nötig, dass unser störrisches Herz, das immer seinen eigenen Willen sucht, verändert wird, beschnitten wird. Und das kann nur Gott. Und Gott hat versprochen, es zu tun. Und Gott besiegelt dieses Versprechen mit dem Zeichen seiner Beschneidung. Ich will dein Herz beschneiden. Und deswegen muss man die Beschneidung nicht nur praktizieren, sondern man muss sie predigen. Und wenn die Jungs das dann irgendwann verstehen konnten, was da mit ihnen geschehen war, dann musste man ihnen das erklären, was dieses Zeichen an ihrem Körper bedeutete. Und sagen, Gott geht es um dein Herz. Gott will dein Herz beschneiden. Gott geht es um deine innere Reinheit. Gott geht es darum, dass du deinen Vorbehalt und deinen Unglauben gegen ihn loslässt und dich retten lässt und dir vergeben lässt. Darum geht es. Die Beschneidung, eine sichtbare Besiegelung dieses Versprechens über dem Leben eines konkreten Menschen. Gott sagt diesem Menschen, ich will dich reinmachen. Ich will dich heil machen. Und er sagt es schon über dem Leben des 8 Tage alten Säuglings. Und sogar, das ist hochinteressant, die Sklaven und die Fremden wurden in dieses Versprechen einbezogen, wie wir in Vers 12 und in Vers 13 lesen. Die sollen also ausdrücklich mit da reingenommen werden. Vers 12, desgleichen auch alles, was an Gesinde im Haus, also geboren ist, oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind, beschnitten werden soll alles Gesinde, was dir im Hause geboren ist oder was gekauft ist. Das heißt, El Shaddai öffnet schon an diesem Anfang seine Türen weit, über alle Rassen, über alle Nationen hinaus, schon hier in Genesis 17. Er macht die Tür weit auf, so wie wir es gesungen haben, ihr seid eingeladen. Gott liebt alle gleich, er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich, er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht, jeder Mensch soll kommen, Gott spricht ihn gerecht. Das beginnt hier mit der Beschneidung der Sklaven, die Verkündung dieser Botschaft. Also halten wir fest, Gott unterstreicht die Zusage des Bundes durch das Zeichen des Bundes. Gott besiegelt die Beschneidung des Herzens mit der Beschneidung der Vorhaut. Und das gehört, ja, das gehört zu Gottes Zuwendung, zu Gottes Nahekommen, dass Gott uns etwas zu greifen gibt, dass Gott etwas, was uns verständlich ist, was für uns Verständnis real ist, was für uns sichtbar ist, dass er uns das gibt. Und darum feiern wir gleich das Mahl des Herrn miteinander. Wo Gott uns an sichtbaren, greifbaren, schmeckbaren Zeichen nochmal verdeutlicht mit einem Verbum wie Sibylle, was bei ihm wirklich gilt. Aber mit dieser Zuwendung und mit diesem greifbaren Zeichen geht Gott ein Risiko ein. Und wo liegt dieses Risiko? Gott riskiert ein Missverständnis. Gott riskiert ein Missverständnis, das es schon damals zu Abrahams Zeiten gab und das bis heute auch unter dem Dach der Gemeinde Jesu immer noch existiert. Worin besteht das? Es besteht darin, dass jemand, der das äußere Zeichen bekommen hat, es mit dem inneren Geschehen gleichsetzt und verwechselt. Dass er sagt, ja, ich bin ja beschnitten, äußerlich, also gehöre ich zu Gott. Ich bin ja getauft, äußerlich, also muss ich ja wohl auch ein Christ sein. Und das ist ein Missverständnis. Verstehen Sie schon, die Propheten im Alten Testament haben vor diesem Missverständnis leidenschaftlich gewarnt. Und haben gesagt, das Zeichen ist von Gott, aber das Zeichen ist nicht mehr als ein Zeichen. Jeremia, der Prophet, hat das knallhart beschrieben in Kapitel 9. In Kapitel 9 seines Buches, Jeremia 9, Vers 24, da sagt Jeremia, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde, alle, die an der Vorhaut beschnitten sind. Und er hätte ein nur hier einfügen können, alle, die nur an der Vorhaut beschnitten sind. Das reicht nämlich nicht. Und dann sagt er am Ende von Vers 25, denn alle Heiden sind nur unbeschnitten, äußerlich. Aber ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Und Sie verstehen diese Logik. Jeremia 9 sagt, es nützt euch euer ganzes Beschneidungsritual gar nichts, wenn euer Herz unbeschnitten bleibt. Und deswegen müssen wir am Schluss die Schicksalsfrage dieses Bundes stellen. Und wir müssen fragen, wer gehört dazu? Wie kommt man in diesen Bund rein? Wie bekommt man Anteil an den Segnungen dieses Bundes? Und das führt uns zu einem vierten und letzten Punkt, der Zugang zum Bund. Wir hatten gesehen, erstens die Zuwendung des Bundesstifters, zweitens die Zusage des Bundes, dass Gott sagt, ich bin dein Gott. Stärken uns einmal für den letzten Punkt. Dass Gott sagt mit der Zusage, ich bin dein Gott, du darfst vor mir leben, du darfst zu mir gehören. Dann hatten wir drittens das Zeichen des Bundes gesehen, dieses äußere Zeichen der Beschneidung. Und jetzt fragen wir die entscheidende Frage am Ende: Wie sieht der persönliche Zugang zu diesem Bund aus? Paulus. Paulus hat das gesamte Kapitel 17 in zwei Versen in Römer 4 zusammengefasst. Sie haben es vorhin in der Lesung gehört. Da sagt Paulus: Gottes Verheißung, Kapitel 4, Römer 4, Vers 16, gilt denen, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, Genesis 17, Vers 5, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, unser aller Vater vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Das heißt, Zugang. In diesem Bund kommst du nur hinein durch den persönlichen Glauben, sagt Paulus. Und wir erinnern uns nochmal daran, wie Gott das zu Abraham selbst gesagt hat. Und so ruft er es uns auch zu in Kapitel 17, Vers 1. Erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei ganz. Und genau so lädt Gott dich auch ein. Gott sagt, das ist der Zugang zu diesem Bund. Wandle vor mir und sei ganz mein. Sei ganz bereit, dich mit deiner Existenz in meine Arme zu werfen und mir anzuvertrauen und zuzugeben, dass du meine Vergebung brauchst und meine Rettung. Sei mein, sei ganz mein. Das ist der Zugang zum Bund. Und so wichtig die Beschneidung ist, das Zeichen allein genügt nicht. Dann bist du nur wie die Heiden, die nicht zum Glauben gekommen sind. Und deswegen, liebe Leute, ist die Frage mit den Kindern so sensibel. Mit der Beschneidung ab dem 8. Tag, da wurde deutlich, sie gehören rein in diesem Bund. Ja, sie gehören zunächst mit dazu. Die Kinder der Gläubigen sind unterschieden von den Kindern der Heiden. Die Kinder der Gläubigen leben im Schutzraum der Gemeinde. Die Kinder der Gläubigen leben in einem Elternhaus, wofür sie gebetet wird. Die Kinder der Gläubigen wachsen auf mit dem Wort Gottes, das bei ihnen zu Hause gelesen wird, aus dem erzählt wird von den Eltern. Die Kinder der Gläubigen erfahren von Kind auf, was für ein Geschenk es bedeutet, zu einer Gemeinde gehören zu dürfen. Und liebe Eltern, wo immer Sie das jetzt hören, hier bei uns in Hannover oder auch woanders am Livestream, schon deswegen müsst ihr euch um eine bibeltreue Gemeinde kümmern, damit eure Kinder in einer bibeltreuen Gemeinde aufwachsen können. Die Kinder der Gläubigen sind unterschieden von den Kindern der Heiden. So war es in Israel. So hatte Gott ihnen den Auftrag gegeben, 5. Mose 6, in diesen berühmten Versen, diese Worte, die ich dir heute gebiete: Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen an deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen den Augen, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore, klar, damit die Kinder sie sehen und unter dem Einfluss des Wortes Gottes aufwachsen. Und so ist es bei uns. Es gehört zu den zentralen Erziehungszielen der Eltern, ihren Kindern das Wort Gottes lieb zu machen und ihren Kindern die Gemeinde Gottes lieb zu machen. Eltern, das ist eure Aufgabe. Deswegen sind übrigens auch die Gespräche so wichtig, die man bei Tisch führt, nach dem Gottesdienstbesuch zum Beispiel. Die Kinder gehören mit hinein. Das sehen wir hier in Genesis 17 ganz deutlich. Und unter bekennenden Christen gibt es nun verschiedene Wege, um die Zugehörigkeit der Kinder zum Volk Gottes auszudrücken. Das Wichtigste ist, dass wir sie beständig und treu und mit Freude mit in die Gemeinde nehmen. Und deswegen ist uns als BEG das auch so wichtig, dass im Zusammenhang mit dem Abendmahl, das wir auch heute wieder feiern, zuvor die Kinder hier alle drin sein werden. Die feiern das Abendmahl noch nicht mit, aber dass wir für die Kinder beten, dass wir den Kindern sagen: Kinder, wir gehören zusammen in diesem Bund. Das ist so wichtig. Und einige Eltern drücken diese Zugehörigkeit der Kinder dadurch aus, dass sie ihre Kinder kurz nach der Geburt im Gottesdienst öffentlich segnen lassen. Wir wollen, dass für unsere Kinder öffentlich gebetet wird. Das ist nichts Magisches, das ist einfach nochmal ein Zeichen, dass öffentlich gebetet wird für die Kinder. Und wieder andere sehen in der Taufe von Kindern gewissermaßen die neutestamentliche Fortsetzung der Beschneidung. Wir können das heute nicht im Einzelnen erläutern. Aber das Neue Testament sagt jedenfalls deutlich, Galaterbrief, Apostelgeschichte 15, dass die Beschneidung selbst als Bundeszeichen an das alte Israel gebunden war und dass die Beschneidung seit dem Kommen Jesu nicht mehr erforderlich ist. Und im Neuen Testament gibt es jetzt neue Zeichen, neue Verba visibile, wie das Abendmahl etwa oder auch die Taufe. Und nun lässt sich die Taufe nicht eins zu eins mit der Beschneidung gleichsetzen. Da gibt es manche Unterschiede. Aber es gibt auch manche Gemeinsamkeiten. Beides, sowohl Taufe als auch Beschneidung, ist ein äußeres Zeichen für einen inneren Vorgang. Es gibt Gemeinsamkeiten. Deswegen rückt Paulus etwa auch Beschneidung und Taufe in Kolosser 2, Vers 12 sehr nah beieinander. Beides, Taufe wie Beschneidung, weist auf die Reinigung des Herzens. Wir brauchen es, dass unser Herz beschnitten wird. Wir brauchen es, dass der Schmutz abgewaschen wird, symbolisch ausgedrückt durch das Wasser. Beides, Taufe wie Beschneidung, sind einmalige Zeichen. Das Abendmahl sollen wir öfter und regelmäßig feiern. Getauft wird ein Mensch nur einmal. Aber in beiden Fällen, sei es Beschneidung oder Taufe, kann der äußere Vollzug allein keinen Menschen retten. Die Beschneidung genügt nicht, wenn es nicht zur Beschneidung des Herzens kommt. Die Wassertaufe, egal in welchem Alter, an wem vollzogen, genügt nicht, wenn es nicht zur Reinigung meiner Schuld durch das Blut Jesu Christi, durch das neue Leben kommt, das er mir schenkt, wenn ich ihn darum bitte. Und welchen Weg gläubige Eltern auch immer wählen, um die Zugehörigkeit ihrer Kinder zur großen Gottesfamilie deutlich zu machen, sie dürfen getrost wissen, wenn wir an Gott glauben, dann steht auch unser Haus, dann stehen auch unsere Kinder unter einer besonderen Verheißung und unter einem besonderen Schutz. Denken Sie an den Gefängnisdirektor von Philippi. Als der aufgeschreckt wurde durch das Erdbeben und als er Paulus dann fragt, was sollen wir tun? Wie können wir gerettet werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Damit sagt Paulus nicht, dass jeder Einzelne in seinem Haushalt sich bekehren wird, zwangsläufig. Aber er sagt damit, es steht dein ganzes Haus von dem Zeitpunkt an unter einer besonderen Verheißung und unter einem besonderen Schutz. Und es gilt das, was wir schon in 1. Korinther 7, Vers 14 gesehen hatten, wo Paulus sagt, wenn Vater oder Mutter gläubig ist, dann sind die Kinder heilig. Das heißt, noch nicht gerettet. Das heißt, noch nicht bekehrt. Aber sie sind heilig, sagt Paulus. Sie sind unterschieden von den Kindern der Heiden, denn sie stehen unter dem Schutz der Verkündigung des Wortes Gottes. Aber auch für diese Kinder kommt irgendwann die Zeit des Mündigwerdens. Und unsere Kinder wachsen immer mehr in die Verantwortung hinein. Und Gott allein kennt ihr Herz. Und je bewusster sie werden, umso dringender erhebt sich über ihrem Leben die Frage, wie stehst du persönlich zu diesem Bund? Wie stehst du zu diesem Bund, in dessen Schutzraum du durch den Glauben deiner Eltern aufgewachsen bist? Noch genauer, wie stehst du zu dem El Shaddai, der einen persönlichen Anspruch auf dein Leben erhebt? Wie stehst du, Tochter, du Sohn, zu dem El Shaddai, der dich mit dem gleichen Du anredet, mit dem er vor 4000 Jahren den Abraham angesprochen hat? Und dann geht das alles von vorne wieder los, verstehen Sie? Erschien ihm der Herr und sagte, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei ganz. Und genau diese Frage stellt Gott früher oder später jedem unserer Kinder. Wandle du vor mir und sei ganz. Bekehre dich ganz zu Jesus. Brich ganz die Brücken zu deinem Leben ab, indem du glaubtest, vor Gott gut genug zu sein ohne ihn. Sag ganz, Jesus, ich glaube es, dass du am Kreuz für meine Schuld starbst. Und dass ich deine Vergebung brauche und mein Leben soll dir gehören. Und ich will von nun an mich auf nichts anderes mehr verlassen darauf, als dass du, Jesus, am Kreuz meine Schuld getragen und bezahlt hast. Sei ganz! An dieser Frage kommt keines unserer Kinder vorbei. Und die Frage ist, wie wirst du dann reagieren? Bei Abraham sehen wir hier im Vers 3, da fiel Abraham auf sein Angesicht. Und das müssen sich auch alle Kinder fragen. Das müssen sich alle fragen, die so weit sind, dass sie verstehen, was Gott ihnen vorlegt und von ihnen fordert. Bist du bereit, jetzt im übertragenen Sinne dich vor diesem Gott auf dein Angesicht zu werfen? Es geht nicht um die äußere Geste, aber es geht darum, bist du bereit, vor diesem Gott klein zu werden, so klein wie du auch bist vor ihm, wie wir alle vor ihm sind, und zu sagen, ich brauche deine Vergebung, bitte rette mich. Johannes Busch hat berichtet, wie sie, das war ein großer frommer Clan, der Busch-Clan, der gehörte Wilhelm Busch dazu, der bekannte Evangelist und noch viele andere. Der Vater war schon Pfarrer gewesen, das war so ein richtig frommer Clan. Und Johannes Busch erzählt einmal, sie hatten in diesem frommen Clan eine Tradition. Wenn sie zusammengekommen waren, im größeren Familienkreis, und er saß eigentlich egal, ob es eine Beerdigung war oder eine Konfirmation oder eine große Wanderung oder ein schöner Familienabend, dann haben sie am Ende als Familie alle gemeinsam gesungen ein Lied, das kennen wir heute schon gar nicht mehr, Himmel an, nur Himmel an muss der Wandel gehen. So. Und da wurde darin gesungen, jawohl, wir sind auf der Wanderschaft zu Gottes großem Ziel. Und Klein Johannes schreibt, oder beziehungsweise im Nachhinein dann, wie ist mir das schon als Kind ein unauslöschlicher Eindruck geworden, dass mich das mit meinen Vätern verband. Ich sah die ganze Wolke von Zeugen um mich her und wie wir gewissermaßen gemeinsam auf Gottes großes Ziel zumarschieren, gemeinsam in einer frommen Familie, gemeinsam in diesem Bund. Und dann sagt er, das Entscheidende aber, dieses Lied hatte einen Schlussvers. Und dieser Schlussvers lautet immer, komm, schließ dich an. Komm, schließ dich an. Und das wurde Klein Johannes so klar, jawohl, ich marschiere hier in diesem großen Clan mit, aber ich bin persönlich gefragt, ob ich mich bewusst anschließen will, ob ich bewusst Ja sagen will zu Jesus. El Shaddai fragt jeden, willst du dich persönlich anschließen, wie fromm oder unfromm auch immer die Familie sein mag, in der du aufgewachsen bist. Oh, schließ dich an. Und diese Frage hat sich auch bei Abrahams Nachkommen in jeder Generation wieder neu gestellt. Was aus Ismael wurde geistlich, wissen wir nicht. Später wurden dann die Moslems aus ihm, aber dafür konnte er persönlich nichts. Wir wissen, dass Isaak Ja gesagt hat. Isaak hat sich angeschlossen. Und Isaaks Sohn Jakob hat Ja gesagt und hat sich angeschlossen und wurde ein Gläubiger und unterwarf sich diesem El Shaddai. Und Josef hat sich angeschlossen und so ging das weiter durch die ganze Geschichte hindurch. Und 2000 Jahre nach Abraham ist es dann noch einmal so gewesen, dass dieser El Shaddai noch mal deutlicher auf dieser Erde erschienen ist, als zu Abrahams Zeiten in seinem geliebten Sohn Jesus Christus. Schauen Sie, in unserem Vers 1, Kapitel 17, Vers 1 steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr. Und Paulus wird dann später schreiben in Galater 4, Vers 4, als nun die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Da ist El Shaddai nochmal gekommen und nochmal viel klarer und deutlicher und sichtbarer als je vorher. Und Jesus hat dann Gottes Einladung an sein Volk Israel, aber auch an all die Völker nochmal verstärkt. Er hat gesagt, kommt, Gottes Tür ist offen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Ich will euch retten. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und viele in Israel haben ihn abgelehnt. Obwohl sie sich traditionalistisch auf Abraham beriefen. Sagen, Abraham, unser Vorfahre. Und Jesus hat ihnen gesagt in Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer leiblicher Vorfahre, wurde froh, als er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Johannes 8, Vers 56, Jesus hat, Abraham hat von mir gewusst. Gott hat Abraham gesagt, dass er seinen Sohn schicken würde. Und Abraham hat sich gefreut. Und wenn ihr wirklich euch auf Abraham berufen wollt, dann müsst ihr mich aufnehmen, weil ich die Garantie dafür bin, dass ihr bis heute in diesen Bund eintreten könnt, dass ihr und eure Kinder bis heute Frieden mit Gott bekommen können. Und viele Heiden, ja, das war so schön, viele Heiden haben plötzlich aufgehorcht. Und sie haben gesagt, sollte der Gott Abrahams ein Herz für uns haben? So wie der römische Hauptmann, der hatte Jesus beobachtet, der hatte Jesus predigen gehört, der hatte die Wunder von Jesus gesehen. Und dann wusste er, er ist der Herr, dem ich vertrauen kann. Dieser römische Hauptmann, der wirklich keinerlei fromme Erziehung hatte. Und Jesus hat das öffentliche Bekenntnis dieses heidnischen Militärs dann zum Anlass genommen, um uns allen zu sagen, die Türen zu Gottes Bund sind sperrangelweit geöffnet. Und in Matthäus 8, Vers 11 sagt der Herr dann in dieser Situation, ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Viele werden kommen, viele Heiden von Osten und vom Westen, aus Hannover und aus Braunschweig und aus Regensburg und von wo immer her, um mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch zu sitzen. Da will ich dabei sein. Und da werden wir dann endgültig sehen, der Bund hat gehalten. Versprochen ist versprochen. Versprochen ist versprochen. Und er ist heute noch offen. Und selbst wenn du dich als der enttäuschteste Mensch auf der ganzen Welt betrachten solltest, selbst wenn du verraten und verlassen wurdest von Freunden, die dir vielleicht großartigste Versprechen gemacht hatten, und die dann ein Versprechen nach dem anderen aufgekündigt hatten. Plötzlich war nichts mehr da. Versprochen gebrochen, versprochen gebrochen. Und du hast vielleicht gesagt, ich kann keinem mehr glauben. Ich kann niemals mehr vertrauen. Oder du hast dich auf eine Weltanschauung verlassen, die dir die schöne neue Welt versprochen hatte, auf eine Ideologie. Du hast auf eine Religion gesetzt, die dir alles versprochen hat. Bis du gemerkt hast, den Durst in meinem Herzen kann diese Ideologie, kann diese Religion nicht stillen. Und die Traurigkeit meiner Seele kann sie nicht besiegen. Und die Angst vor dem Sterben kann sie nicht lindern. Wenn du so enttäuscht worden bist, dann steht dieses Jahrtausende alte Versprechen, für das unser Predigttext heute der Beweis war, es steht dir immer noch offen. Und selbst wenn als Kind vielleicht niemand mit dir gebetet hat, selbst wenn du vielleicht einen Vater hattest, der für die Bibel nur Spott übrig hatte, und eine Mutter, die das alles überhaupt nicht interessiert hat, Gott lädt dich immer noch ein. Gott lädt dich immer noch ein, einmal mit Abraham im Himmelreich zu Tisch zu sitzen. Er will dein Gott sein. Er wendet sich dir zu. Er macht dir diese Zusage und er öffnet dir diesen Zugang durch Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Und dieser Weg steht dir immer noch offen, egal wo du herkommst. Und darum schließe ich mit Polina Jakovleva Skakunova. Die lebt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in der russischen Stadt Samara. Sie war eine überzeugte Parteiaktivistin, arbeitete in der Vereinigung der Gottlosen mit, der sogenannten Bezbozhniks, war verheiratet mit einem atheistischen Schriftsteller und sie selbst war eine richtige atheistische Aktivistin. Sie besuchte Städte und Dörfer, sie hielt Vorträge dort. Sie sagte den Menschen, wir brauchen keinen Gott. Der Mensch ist seines Glückes eigener Schmied. Ich werde immer so leben, wie ich will. Und dann stirbt im Jahr 1925 völlig unerwartet ihr Mann, den sie sehr geliebt hat. Nach der Beerdigung, als alle Trauergäste den Friedhof verlassen haben, geht sie noch einmal zu diesem Grab zurück und bleibt dort, bis es Nacht wird und versucht in ihrer Verzweiflung, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Und in dieser Nacht hört der Friedhofswärter den Schuss. Er eilt raus und sieht, wie diese Frau in ihrem Blut liegt, mitten auf dem frischen Grab zwischen den vielen Blumen. Sie wird schnell ins Krankenhaus gebracht. Und dort stellt man fest, sie hat ihre Schläfe durchschossen. Und die Kugel hat beide Augen beschädigt, sodass sie nun blind war. Aber sie hat überlebt. Verbittert sagt sie ihren Freunden im Krankenhaus, es hat sich herausgestellt, dass ich zwar nicht leben konnte, wie ich wollte, aber dafür, ich werde sterben, wie ich will. Und als sie wieder raus ist aus dem Krankenhaus, versucht sie, sich die Adern zu öffnen. Sie will Gift schlucken. Schließlich macht sie sich auf den Weg, um sich vor einen Zug zu werfen. Aber bei jedem Versuch hindert Gott sie daran. Gott hält die Hand über ihrem Leben. Nach längerem Krankheitslager schließlich sucht sie eine neue Beschäftigung. Freunde sagen ihr, du kannst auch schreiben wie dein Mann. Schreib doch Schreib doch Artikel gegen die Christen. Da ist doch deine Zeit gut genutzt. Und das ist ihr neues Ziel. Sie macht ihre Recherchen. Sie besucht mehrere Male ein Gemeindehaus der Evangeliumschristen, um Fakten zu sammeln und ihre Verachtung dann in ihrem Artikel auszudrücken. Und als sie zum ersten Mal dorthin geht, sagt sie spöttisch, ich werde zu ihnen gehen und über sie lachen. Ich werde da hingehen und werde lachen. Aber das Ergebnis ist das genau Entgegengesetzte. Mit jedem Besuch in der Gemeinde erkennt die Frau etwas vom Geheimnis der Liebe und der Macht Christi. Und sie wird getroffen von diesem Evangelium. Und sie findet zu Jesus und sagt, ich, blinde Frau, in meinem doppelten Sinne bin ich mit meinen Augen blind und ich war mit meinem Verstehen blind. Es tut mir leid, ich habe mich mit allem getäuscht in meinem Leben. Aber ich bitte dich, Jesus, um deine Vergebung. Sie lässt sich taufen und von nun an beginnt sie, sich für Jesus einzusetzen. Sie ist eine begabte Lyrikerin, hat unter anderem ein autobiografisches Gedicht geschrieben darüber, wie sie gegen Gott gekämpft hat und dann Christus in seiner Herrlichkeit den Sieg in ihrem Leben errungen hat. Die ungläubigen Freunde lassen sie im Stich, die Rente wird gestrichen, die Wohnung wird enteignet. Aber die Christen versorgen sie und helfen ihr. Und von jetzt an geht sie in die Häuser der Christen, deren Väter als Häftlinge in den Gefängnissen sitzen, um sie zu trösten. Sie kann vielen zu einer großen Ermutigung werden, bis sie schließlich selbst 1939 in Nowosibirsk verhaftet wird und dann nicht mehr zurückkehrt. Sie stirbt eines unbekannten Todes irgendwie irgendwo in der Haft. Aber niemand kann ihr mehr aus dem Herzen reißen, was Jesus ihr geschenkt hat. Und niemand konnte sie mehr aus diesem Bund verdrängen, den Gott mit Abraham begonnen hatte. Und deswegen werden wir diese Frau im Himmel wiedersehen. Und die Frage ist einfach, bist du schon drin in diesem Bund? Bist du drin in diesem Bund? Komm, schließ dich an. Allmächtiger Gott, wir stehen mit Staunen vor deinem großen, ewigen Plan, der uns in einer Weise mit Abraham verbindet, den du gerufen hast, dem du dich offenbart hast als der El Shaddai, dem du zu stark geworden bist und den du trotz all seiner Zweifel und all seines Zauderns bewahrt hast. Und wir danken dir, allmächtiger Gott, dass dieser Bund für uns heute noch offen steht. Und dass du ihn durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus ewig besiegelt hast. Und dass wir durch dich, Herr Jesus, jetzt Einlass finden in diese Familie. Dass du für uns bezahlt hast den Preis, als du starbst, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen. Danke, dass wir dazugehören dürfen, Herr. Und dass alle, die Sehnsucht haben nach dir, nach deiner Rettung, dass die immer noch dazu kommen dürfen und eingeladen sind. Wir bitten dich für unsere Kinder, Herr. Wir bitten dich auch für die kleinen Kinder, die jetzt aufwachsen dürfen unter dem Schutz unserer Familien und unserer Gemeinde. Herr, rede du zu ihren Herzen und lass es geschehen, dass sie alle, wenn sie immer mehr anfangen zu begreifen, erkennen, dass du allein der bist, der retten kann und dass du völlig vertrauenswürdig bist. Herr, beschütze unsere Kinder und führe sie zu einem echten, lebendigen Glauben, sodass auch sie für ewig in diesem Bund sein dürfen, mit dem wir einmal im Himmelreich mit Abraham und Isaak und Jakob gemeinsam dich ehren, Herr Jesus Christus, und dich anbeten, du lieber guter Vater. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.